Im Domforum, hier bei uns im Haus, ist gestern Abend der Gisbert-Lewin-Preis verliehen worden. Damit zeichnet die Kölnische Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Menschen aus, die sich für den christlich-jüdischen Dialog einsetzen. Und ausgezeichnet ist gestern die Schriftstellerin, Musikwissenschaftlerin und Journalistin Dr. Eva Weisweiler worden. Die ist heute hier im Studio im Domradio. Schönen guten Tag, Frau Weisweiler.
Guten Tag.
Jetzt ist extra für die Verleihung gestern Ihre ganze Familie gekommen. War das für Sie ein wichtiger Tag?
Die ganze Familie ist nicht gekommen. Die ist sehr groß, aber ein repräsentativer Teil der Familie ist gekommen. Ja, und natürlich war es für mich ein wichtiger Tag. Es ist ja ein Preis, um den man sich nicht bewerben kann, sondern den man zuerkannt bekommt. Und ich habe es schon als angemessene und ehrenvolle Würdigung meiner Bemühungen um die Erforschung deutsch-jüdischer Frauenbiografien verstanden.
Sie sind eine Pionierin der Frauenmusikforschung und ein Themenschwerpunkt Ihrer Forschung war eben auch die Aufarbeitung der NS-Zeit in der Musikwissenschaft. Wie sind Sie ursprünglich auf die Idee gekommen, Frauen und Musik, ich muss da mal was machen?
Ich war selbst eine sehr ambitionierte junge Musikerin und bin in vielen Wettbewerben ausgezeichnet worden als Klavierbegleiterin oder auch als Altblockflötistin. Und später im Studium der Musikwissenschaft ist mir aufgefallen, wie unglaublich patriarchal das ganze Musikleben damals noch geprägt war. Dirigenten, Komponisten, alles Männer und Orchestermusiker. Und das hat sich dann eigentlich erst durch eine feministische Initiative namens Frau und Musik, die wir Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre betrieben haben, geändert, dass wir dagegen aufgestanden sind und Gleichberechtigung auch für die Frau im Musikleben gefordert haben.
Ist es heute besser?
Es ist in einigen Bereichen viel besser. Es gibt ja einige regelrechte Stardirigentinnen, auch noch sehr junge. Das WDR-Symphonieorchester bekommt jetzt einen weiblichen Chef und in Berlin sind auch einige Dirigentinnen hochaktiv. Komponistinnen gibt es immer noch nicht so besonders viele und die Orchester sind ungefähr 50-50 mit Frauen und Männern gleich besetzt.
Jetzt haben Sie, abgesehen auch von dieser Musikwissenschaft, sich auch mit Frauen beschäftigt, die deutsch-jüdische Frauenbiografien. Was für Frauen sind das, denen Sie sich da gewidmet haben? Wo ist der rote Faden? Haben die was gemeinsam?
Die haben alle was gemeinsam, dass sie entweder von Verfolgung bedroht waren oder und meistens und, aber große kreative und politische Leistungen vollbracht haben, die bis dato noch nicht richtig gewürdigt worden sind. Und ich habe ja nicht nur Frauen des 20. Jahrhunderts oder des, sagen wir mal, der NS- und Holocaust-Zeit genommen, sondern Eleanor Marx, die jüngste Tochter von Karl Marx, sie war ja auch Jüdin, oder die Töchter von Sigmund Freud, das sind ja auch alle jüdischer Herkunft, die habe ich auch genommen. Und ich hatte das Gefühl, vor allen Dingen mich selbst betreffend, als Angehörige der unmittelbaren Nachkriegsgeneration, die noch mit sehr viel antisemitischen Sprüchen in Schule und Universität und Elternhaus aufgewachsen ist, da ist was zu tun zur Aufarbeitung dieser Frauengeschichte.
Und die zwei haben Sie jetzt genannt, da sind noch viel mehr. Und in diesem Jahr haben Sie eine Biografie über Lisa Fitko veröffentlicht. Das war eine deutsch-österreichische Widerstandskämpferin gegen die Nazi-Diktatur in Deutschland. Gucken wir mal auf die genauer. Was hat Sie an der und ihrer Biografie so fasziniert?
Ja, sie ist ja vor allen Dingen dadurch bekannt geworden, dass sie als ganz junge Frau mit knapp 30 Jahren wirklich Hunderte von gefährdeten Flüchtlingen einen Schmugglerpfad über die Pyrenäen oder über einen Teil der Pyrenäen geführt hat, die aus dem von Deutschland besetzten Frankreich nach Spanien fliehen wollten, um von dort nach Lissabon und dann von dort nach Amerika zu kommen. Und da die französischen Ausreisebedingungen ungeheuer erschwert waren, gab es praktisch nur die Möglichkeit, auf illegalem Weg Frankreich zu verlassen. Und das hat sie mit einer Heldenhaftigkeit und einer Aufopferungsbereitschaft erster Güte wirklich gemacht und dabei eigentlich bei jeder neuen Tour ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt.
Wie sind Sie vorgegangen beim Recherchieren?
Ich habe natürlich als erstes mal, sie hat zwei autobiografische Bücher geschrieben, die als erste Grundlage genommen. Dann habe ich aber gemerkt, dass die natürlich, weil sie beide mit über 40 Jahren Abstand zu den Geschehnissen geschrieben sind, sehr lückenhaft waren. Dann bin ich in Archive gegangen. Das war in erster Linie das Exilarchiv in Frankfurt. Dem hat sie einen großen Teil ihres Nachlasses selbst vermacht. Dann habe ich die lebenden Anverwandten, soweit sie dazu bereit waren, befragt und natürlich viele Nachlässe von ihren Zeitgenossen und auch zeitgenössische Exilliteratur und Exilzeitungen befragt.
Haben Sie sich auch mit der Frage beschäftigt, ob eigentlich in dieser NS-Diktatur prozentual mehr Frauen als Männer jüdischen bedrohten Menschen geholfen haben?
Damit habe ich mich beschäftigt, aber ich glaube nicht, dass das so war oder beziehungsweise, dass man das mit einem klaren Ja oder Nein so beantworten kann. In der Tat dafür, dass Frauen es generell so schwierig hatten, übrigens auch in diesen ultralinken Kreisen der KPD, aus dem ja die meisten Widerstandskämpfer und Kämpferinnen kamen. Das war eine sehr frauenfeindliche Partei. In der Tat ist es erstaunlich, dass es doch einige Frauen gegeben hat, die da trotzdem mindestens genauso mutig gewesen sind wie die Männer, wenn nicht noch mutiger.
Haben die Frauen, über die Sie geschrieben haben, Frau Weisweiler, auch sich um Versöhnung verdient gemacht?
Da bin ich mir im Moment nicht so sicher. Ich glaube, dazu waren sie alle in zu großer Gefahr, um sich auch noch aktiv um Versöhnung kümmern zu können. Sie mussten ja wirklich ihr Leben und das vieler ihrer Glaubensgenossen und Genossinnen und ihrer Familie retten. Darum ging es in erster Linie. Und es war dann für diejenigen, die den Holocaust überhaupt überlebt haben, Luise Strauß-Ernst zum Beispiel, über die ich ja auch geschrieben habe, die Kölner Kunsthistorikerin und Journalistin, hat ihn nicht überlebt. Sie ist mit einem der letzten Transporte aus Südfrankreich nach Auschwitz gebracht worden. Aber für diejenigen, die überhaupt überlebt haben, war einfach der reine Existenzkampf und das Verstehen dessen, was da passiert ist, das war für sie ganz wichtig. Die meisten sind ja dann auch im Exil gelandet. Und was sollten sie da noch groß für Versöhnung tun? Mhm. Also ich glaube, sie waren sehr hart und sehr verbittert. Das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, sondern sehr hart durch das ganze Elend und die teilweise Ausrottung ihrer Familie geworden.
Jetzt haben Sie gestern diesen Preis bekommen, der auch von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit vergeben wird. Und der war jetzt genau für Ihr jüngstes Biografiebuch. Oder wofür haben Sie den bekommen?
Der war, soweit ich das verstanden habe, durch die Rede von Professor Wilhelm, eigentlich doch für mein gesamtes Werk. Also er hat diesen Gedanken der Toleranz und Verständigung sowohl bezogen in seiner Rede auf meine Werke über die archäologische Wiederentdeckung von Komponistinnen, wie auch auf das den Fokus auf deutsch-jüdische Frauenbiografien. Das hat er alles unter einem Aspekt gesehen, nämlich unter dem der Toleranz, der Gleichberechtigung und der Versöhnung.
Wenn Sie so, die sich schon viele Jahre sich mit dem Thema und mit diesen Frauen beschäftigen, zurückdenken, gibt es da eine Frau, die Ihnen untergekommen ist, die Sie am meisten beeindruckt hat in Ihrer Arbeit?
Ja, am meisten hat mich schon bis jetzt die Luise Strauß-Ernst beeindruckt. Sie war ja promovierte Kunsthistorikerin, aber dann später doch hauptsächlich Journalistin und Autorin. Und wie sie sich als alleinerziehende Mutter von ihrem Mann, dem Maler Max Ernst, schmählich verlassen, im Exil auch durchgeschlagen hat, das war einfach fantastisch. Immer wieder mit kleinen Nebenarbeiten als Sekretärin, als Verkäuferin, als Putzhilfe, als Kindermädchen und dann trotzdem literarisch ganz Großartiges geleistet und nie, jedenfalls bis zu dieser Zeit, verbittert und humorlos geworden. Das war einfach ganz toll. Und nachher in Auschwitz hatte sie keine Gelegenheit mehr, irgendeine Form von Humor an den Tag zu legen. Also sie beeindruckt mich ganz besonders. Und vor allen Dingen durch einen Satz, den sie mal gesagt hat: Ich habe ein Schiff, das sich Optimismus nennt. Und es ist schon in manche Seenot geraten, aber es ist bis jetzt noch nie untergegangen.
Sind Ihre Biografiebücher über so besondere Frauen auch ein Appell an Frauen aus der heutigen Zeit?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall finde ich, wir können uns gar nicht genug mit der deutsch-jüdischen Frauengeschichte befassen, weil diese Frauen, die waren doppelt und dreifach diskriminiert. Erstens, weil sie Frauen waren in einer patriarchal dominierten Zeit, zweitens, weil sie Jüdinnen waren, drittens, weil sie kreativ waren und viertens, weil sie auch noch oft sehr links oder zumindest sozial engagiert waren. Vieles davon vermisse ich bei der jüngeren Frauengeneration. Ich kann das nicht global sagen, aber ich sehe immer wieder Beispiele, dass junge Frauen erstaunlich schnell bereit sind, wieder in die traditionellen Rollenklischees hineinzugehen und alles das, was unsere Generation feministisch erkämpft hat, lächerlich und unnötig zu finden.
Was sich ja jetzt auch noch in diesem Trend der Tradwives, die im Internet propagieren, wie schön es doch ist, einfach nur Hausfrau zu sein,
ganz genau
niederschlägt. Eva Weisweiler hat gestern Abend im Domforum den Gisbert-Lewin-Preis bekommen. Damit zeichnet die Kölnische Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Menschen aus, die sich für den christlich-jüdischen Dialog einsetzen. Die Schriftstellerin, Musikwissenschaftlerin und Journalistin Dr. Eva Weisweiler war im Domradio zu Gast und wir haben darüber gesprochen. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Bitteschön, war mir ein Vergnügen.